Du, unser treuer Gott und Vater, wir danken dir für jede Gnade und besonders auch für die, dass wir hier 8 Tage in der Gemeinschaft miteinander und in deiner Gegenwart unter deinem Wort sein können. Wir danken dir für die große Gnade, dass du uns alle heil durch die Straßen gebracht hast und dass wir hier gelandet sind. Hab Dank. Die erste Etappe liegt hinter uns. Und die zweite, die haben wir vor uns. Eine Woche in deiner Gegenwart und das unter deinem geschriebenen und geistgehauchten Wort. Wir sind so gespannt und so voller Erwartung, dass wir zu dir rufen und flehen, dass du unsere Herzen ganz weit auftust. Die Tür hast du aufgetan in Neudorf, dass wir hier sein konnten. Hab auch Dank, dass du dieses Haus bewahrt hast, dass wir wieder hier sein können. Wir bitten auch für alle, die gerne hier sein wollten, aber das Alter, die Schwachheit und die Krankheit haben es verhindert. Wir durften es noch, weil du uns Energie und auch Zeit zur Verfügung gestellt hast und auch ein Stück Gesundheit. Aber das alles, das hast du in uns hineingewoben. Und wir können gar nichts aus uns und von uns selbst, wenn du es nicht bewirkst. Grüße mit uns deine Gesamtgemeinde und lass sie zubereitet werden, reif werden für diesen großen Tag der Hinaufversammlung aller Glieder zu dir, deinem Christushaupt. Wir sind hier so eins gemacht durch das Evangelium und durch den Heiligen Geist. Du wirst uns besonders auch unter dem Schutz und unter deiner Bewahrung stellen. Du weißt so vieles, was auch in einer solchen Woche ablaufen kann. Da dürfen wir dir vertrauen und alle Hoffnung auf dich werfen. Wir danken dir, dass wir jetzt beginnen dürfen und du auch über diese Versammlungen alle dein Ja und Amen sprichst. Was wir in den vielen Stunden der Gemeinschaft unter seinem Wort erleben werden, das weiß ich. Ich habe Jahrzehnte darin Erfahrung, ist Herrlichkeit Gottes, wie sie sich entfaltet. In dieser Woche besonders in unser Herz hinein, aber sie entfaltet sich ja auch durch alle Zeiten und Äonen hindurch. Und sie entfaltet sich so lange, bis der Letzte auch von dieser Liebesbotschaft erreicht, durchdrungen und erfüllt sein wird. Deshalb die Überschrift über die 6 Wortdienste, die Entfaltung der Herrlichkeit Gottes im Ablauf der Äonengeschichte. Wir nehmen uns dafür Zeit, eine Menge Zeit, und werden ohne große Vorrede sofort mit dem Menschenverstand nicht zu begreifenden Aussagen des Wortes Gottes konfrontiert und zum Nachdenken angeregt. Deshalb unser erstes Thema, der Gott und der Allerhöchste, ganz allein. Ich habe noch nie in den über 60 Jahren über ein solches Thema nachgedacht. Können wir uns das vorstellen? Gott, der Allerhöchste, ohne seinen Sohn, ganz allein? Natürlich zeigen wir auch den Sohn als Erstgezeugten, bevor Schöpfung begann. Und dabei gehen wir aber ganz, ganz, ganz weit zurück, noch weiter als 1. Mose 1,1. Gott schuf die Himmel und die Erde. Also wir gehen noch weiter, viel weiter zurück. Vor dem, was am Anfang war, als es noch keinen Sohn und keine Schöpfung gab, als ihn allein, Gott, El, ihn ganz allein. Vielleicht ist das eine Herausforderung, mal darüber nachzudenken. Wir formulieren es einmal so: In einer geheimnisvollen Einsamkeit alles in sich selbst zu sein, war es für ihn, den Allerhöchsten, unerträglich, sich nicht mitteilen und vervielfältigen zu können. Und deshalb war der Bau einer Schöpfung zwingend, und sie wurde seines Willens wegen und zu seiner Absicht gemacht. Das ist wichtig, einmal den Hintergrund und die Gedanken kennenzulernen, weshalb es überhaupt eine Schöpfung gibt. Gott konnte doch ganz allein sein, glückselig konnte er sein. Er brauchte doch nicht eine Schöpfung, um herrlich sein zu können. Nein, das brauchte er nicht. Bevor es einen Anfang in einer Daseinsform gab, war alles, wirklich alles in Gott, auch der Sohn. Und der Heilige Geist ist nicht ein Gott neben Gott, sondern die wesenhafte Energie und kraftvolle Ausstrahlung Gottes mit Personalcharakter. Aber keine eigenständige und selbstständige Person, die Anbetung erfährt. Ich frage euch, wo steht in aller Welt in unserer Bibel, dass der Heilige Geist Gott ist? Auch so ein Gott wie der Allerhöchste. Das kann ja doch gar nicht. Er, so sagt unser Herr, nimmt, der Heilige Geist, es von mir und von dem Vater und gibt es euch und wird mich und den Vater groß machen und verherrlichen. Dass dem Sohn auch der Titel Gott zusteht, ist ganz folgerichtig. Denn auch Mose und selbst Satan als der Widerwirker wird als Gott bezeichnet. Bei Satan sogar als Gott dieses Äons. Eine lange Zeitschöpfung. Da ist nicht das Licht, sondern die Finsternis, die wirksame Macht. Und dieser Gott ist er nicht geworden. Er ist der einzig eine, der in sich selbst allein Existierende, der wirksam Handelnde, der ewig Beständige, der immer und überall dabei Seiende, der unveränderlich in Raum und Zeit. Er ist die große Eins. Vor ihm und um ihn herum gab es nichts. Er war alles in sich selbst, alles in einem. Uns fällt wahrscheinlich schwer, das zu denken, weil wir ja von einer verwahrlosten Tradition geprägt sind. Und das Bild, das steckt so tief in den Knochen, dass wir daran arbeiten müssen und uns verabschieden müssen von Dingen, die von der Schrift her nicht abgedeckt sind. Die ganze Herrlichkeitsfülle, alles, was er dem Wesen nach war, Liebe, Licht und Leben, konnte von niemandem wahrgenommen werden, weil er niemand hatte, dem er sich hätte offenbaren können. Niemand wusste von ihm. Und niemand konnte ihn in seiner Größe und Herrlichkeit bewundern. Er hatte niemand, der ihn liebte und anbetete, der in sein Herz hineinschauen und sich mitteilen konnte. Nichts und niemand war um ihn herum und konnte ihm Dank sagen oder die vollkommene Herrlichkeit bewundern. Ich sage euch einfach solche Sätze. Ich habe sie noch nie gelesen. Und auch noch nie gehört. Ihr könnt sie auch ablehnen. Ich muss nicht bei euch akzeptiert werden. Ich lasse jeden hier die Freiheit. Liebe Geschwister, wenn das beginnt, wenn ein Mann von vorne die Zuhörer in ein Denkschema hineinzwingen und bringen will, dann soll er lieber abtreten. Wir verfügen nicht über das Wirken des Heiligen Geistes in einem jeden anderen. Und deshalb ist das für mich nicht weiter schwer zu ertragen, wenn andere über die verkündigte Botschaft zu anderen Schlüssen kommen. Für das Wesen der Liebe, sich nicht mitteilen, sich nicht verschenken zu können, ist das eine Not. Denn die Liebe sucht nicht sich selbst und sucht nicht das ihre. Als Gott der einzig eine bei sich selbst einen Vorsatz und einen Plan fasste, da lesen wir Folgendes. Epheser 1, 9 bis 10, indem er uns, ich gebe euch mal einen Tipp, wenn wir beim Lesen der Bibel an diese beiden Wörter kommt, er uns, dann malt sie bitte unterschiedlich farbig aus. Die sind so bedeutungsvoll, das ist nicht nur ein Thema, eine Predigt, das ist ein ganzes Gottesprogramm, er und uns. Indem er uns, seiner Leibesgemeinde, ich wollte gleich fragen, wer ist denn der uns, seiner Leibesgemeinde bekannt gemacht, veröffentlicht hat. Und zwar das Geheimnis seines innersten Willens. Es handelt sich hier um einen geheimen Willensplan nach dem Wohlgefallen Gottes. Das heißt, er hat darüber die allergrößte Freude. Es ist ihm eine Lust und Wonne. Liebe Geschwister, auch diese Tage, das ist doch nicht nur etwas Erbauliches für uns, dass wir wieder mal ein paar fromme Anstöße bekommen. Das ist zutiefst auch eine Liebes-Offenbarung Gottes, wo er sich freut. Er kann sich nicht genug freuen darüber. Sein Wohlgefallen, seine Lust, alles hat er reingelegt. Seine Wonne. Später nicht nur auch seine Söhne, wir sind erst beim Sohn, zu informieren und teilnehmen zu lassen. Es ist ihm Verpflichtung und ein glückseliger Anlass, diese geheimen Willensentschlüsse jeden Heiligen wissen zu lassen, dass er in sich selbst vorgesetzt hat, dass es so wird. Dass es so wird. Für die Vervollständigung, den Abschluss aller Heils- und Rettungszeiten. Ja, ich muss hier Einschränkungen machen. Rettungszeiten. Rettungsökonomien, Haushaltungen, Verwaltungen, die nacheinander ablaufen. Und da gibt es bei Gott ein Pleroma, eine Vervollständigung, einen Abschluss aller Heilsaktionen Gottes, die er im Laufe der Äonengeschichte hat hineingestellt in die Geschichte. Heilsgeschichte läuft da nicht parallel zur Weltgeschichte. Immer kairologisch setzt er bestimmte Akzente. Dann nimmt er zum Beispiel ein Volk heraus, 2000 Jahre, Israel. Und dann kann er dieses Volk 2000 Jahre in die Wüste der Nationen schicken. Und dann beginnt er eine Rettungsaktion außerhalb von Israel, außerhalb vom Heiligen Land. Unter den Nationen ein Geheimnis bekannt zu machen, das Innerste, was ihn bewegt. Bei uns steht in der Übersetzung in der Fülle der Zeiten. Nicht wenn die Zeit und die Äonen erfüllt sein werden, sie werden auch erfüllt. Aber hier steht, was Gott macht. Indem er in uns persönlich hineinspricht und hineingreift und dann als Kollektiv, Gemeinde, in 2000 Jahren eine Gemeinde herausstellt, wo jedes Einzelne nicht irgendwo hingestellt wird, sondern Wo hinein? Als Glied in dem Leib des Christus. Das haben wir doch gelernt. Warum lassen wir uns verstellen von den vielen Verkündigungen, die alles andere aus der Gemeinde machen, nur nicht das, was ist. Eine Zuordnung, ein Organismus, was unter dem Christushaupt seinen Platz hat. In der Vollendung. Es geht hier nicht darum, dass die Zeit die Zeiten und Äonen aufhören und ein Ziel bekommen, sondern die Rettungstermine, Kairoi, sagt die Bibel, die Gott gesetzt und festgelegt hat, im Ablauf der Zeitgeschichte ein beispielloses Ergebnis bringen. Liebe Geschwister, das ist wichtig, dass ich euch das vermitteln kann. Wohin wir denn gehören? Und wenn diese Zeit, dieses Geheimnis seines Willens abgelaufen ist, dann setzt er andere Rettungsaktionen. Dann nimmt er sein Volk wieder auf die Töpferscheibe und formt es nach seinem göttlichen Willen, damit es dann fähig ist, die Nationen und Völker der Erde ins Licht zu führen. Aktionen, Rettungsaktionen, eins nach dem anderen. Das geht bis ins tausendjährige Reich und die Äonen danach. Überlegen wir auf der neuen Erde eine Aktion, die Völker werden aus dem Bereich des Feuersees therapiert. Die werden leben lernen, die erste Station. Ja, alles, wir sind noch bei diesem Epheser-Wort, alles, am Ende aller Rettungsaktionen steht da, das ganze All oder alles. Liebe Geschwister, was steht denn da? Alles unter einem Haupte des Christus zu bringen. Und was haben sich denn die lieben Brüder der Elverfelder Übersetzung gedacht, als sie das Wort Haupt gestrichen haben? Und wenn ihr eine solche Übersetzung habt, dann schreibt das heute Abend bitte noch rein. Epheser 1, 10. Dort gehört unter allen Umständen das Wort Haupt herein. Und was bedeutet das, liebe Geschwister? Wenn das ganze All Christus als Haupt über sich hat, dann ist das ganze All Leib Christi geworden. Schon mal gehört? Leib Christi geworden. Wir sind nicht ein Privileg für alle Äonen. Wir sind nur vorgezogen. Vorgezogen, um anderen auch diese göttliche Lebensstruktur zu vermitteln. Deshalb. Und warum fehlt eigentlich diese Sehnsucht bei den Kindern Gottes? Kurz vor der Vollendung haben sie es nur mit sich zu tun. Nur sie selber. Ein schlimmer Egoismus. Der ist nicht mal unter der Welt zu finden. Findest du nur unter den Frommen. Ein ganz wunderbares Wort. Alles, das gesamte All, ohne Ausnahme, unter einem Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Seinem später, das war ja schon vorher alles schon fertig, seinem später gezeugten Sohn. Das, was in den Himmel und das, was auf Erden ist, in ihm. All das Wesen seiner Schöpfung. Das Fallen, das Richten, das Aufstehen und das lebendig gemacht werden, das Hinab und Hinauf, das Kreuz und der Tod seines Sohnes stand schon als kompletter Heils- und Rettungsplan Gottes in seinem Herzen fest, bevor der Sohn eine eigene Existenz bekam. Nachdenken. Warum sollte denn der später gezeugte Christus schon vor Grundlegung des Kosmos bereitstehen, als Opferlamm am Kreuz für Sünde des Kosmos zu sterben, wenn es ohne Einbruch der Sünde gar nicht notwendig gewesen wäre? Er hat ja schon vorher die Kosten bezahlt mit einer fallfähigen Schöpfung, erkannt, bestimmt, geplant und festgelegt hat. Wie und wann es einmal fertig, verklärt und vollendet vor ihm stehen wird. Ist doch keine Frage, oder? Müssen wir da diskutieren? Das muss doch uns so tief in unserem Herzen geschrieben sein. Nochmal, Der Bauplan, die Projektion einer später erfolgten Schöpfung war vollkommen. Sie war perfekt. Und es gab in der Bilanzierung und in der Finanzierung kein einziges Minus. Und deshalb gab es auch später keine Korrektur. Auch die Zeugnisse in Jesaja 40 oder Jesaja 46 geben uns eine klare Antwort, in das Herz Gottes hineinzuschauen, als es nur ihn, den Allerhöchsten, nur ihn ganz allein gab. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr es nicht gesehen? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Denkt doch einmal nach. Oder gedenke des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott der einzig eine bin und gar keiner wie ich. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Keiner kann mit mir verglichen werden, da ich von Anfang das Ende, die Vollendung, den Ausgang und das Ziel verkündige und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss und Vorsatz, mein ganzes Vorhaben, meine Entschlüsse, meine Willensabsichten sollen zustande kommen. Ich habe es entworfen und meinen Plan gemacht und all mein Wohlgefallen werde ich tun und hinausführen. Ich frage, wie viele Konzepte zu einer Welt als Schöpfung hat der Allerhöchste verfasst? Wie viele Konzepte? Nur eins. Ein einziges. Und darin war alles beinhaltet. Auch der Ungehorsam und der Fall der Sünde, das Chaos und das Verderben, die Finsternis und der Tod, die äonenlangen Gerichte und der Feuersee, aber auch die vollständige Wiederherstellung, die Verwandlung und Verklärung alles Erschaffenen hinein in das strahlende, ewig bleibende Gottesleben, wie es der Vater besitzt. Er hat den in sich vorgesetzten Schöpfungsplan sogar mit einem Eidschwur abgesichert. Er schwor bei sich selbst. Kann es denn jemals ein Geschöpf geben, was diesen vorhergefassten Heils- und Rettungsplan sabotieren und auf die Dauer hintertreiben kann? Wann wird endlich diese heilige Kuh von dem freien Willen des Geschöpfes, der sich über den allvermögenden Gott hinwegsetzt, geschlachtet werden? Und zu diesem Schwur lesen wir dann in Jesaja 45, tut kund, macht es bekannt und bringend herbei. Ja, beraten und diskutieren mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst, bevor es sichtbar wurde, es verkündet? Nicht ich, Yahweh? Und es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter und ein rettender Gott, ist keiner außer mir oder neben mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Das kann dieser Gott sagen und beschließen, bevor es eine Erde mit Menschen und ihrem Ungehorsam gab. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht zurückgenommen werden, dass alle, die mir nicht glauben, in die Hölle landen und für alle Ewigkeit im Feuersee bleiben müssen. Stimmt doch gar nicht. Habt ihr gemerkt? Aber so ist es ja. Man muss das sich mal durchdenken, was das eigentlich bedeutet. Und das ist nicht kein anderes Schriftverständnis. Das ist eine solch widerliche Zerfetzung des Gottesbildes. Unbeschreiblich. Das können nicht einmal Atheisten so machen. wie es fromme können. Das ist doch der Glaube, das ist das Glaubensbekenntnis, was schon hunderte Jahre lang jeden Sonntag in die Hirne und Herzen der Mitglieder und Zuhörer eingebrannt worden ist. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Bis das Ende. Gericht ist also das letzte Wort, was der Schöpfergott über die Schöpfung zu sprechen hat. Welch ein nicht zu fassender Wahnsinn. Vielmehr hat Gott, der Allerhöchste, geschworen. Aus meinem Munde, haben wir ja gelesen. Angenommen, ein Freund tut mir kund, dass er sich ein Auto kaufen oder ein Haus bauen will. Da hat er zuvor lange nachgedacht. Und er hat auch überlegt. Er hat Bilanz geführt und alles durchgerechnet, ob es er auch finanzieren kann. Gilt das nicht auch für Gott? Hat unser Herr nicht extra ein Gleichnis gebraucht, wo einer ein Haus bauen will und zuvor die Kosten nicht überschlagen hat und deshalb dann die Bauruine halbfertig liegen lassen muss? Gleich nicht der Endausgang der Schöpfungsgeschichte aus menschlicher und theologischer und pietistischer Sicht. Nicht tausendfach mehr dieser Bauruine, diesem Trümmerfeld der Sünde und des Todes. Und dieser verheerende Zustand wird dann auch noch mit der Ewigkeit sanktioniert. Undenkbar. Unwidersprochen steht der Gedanke vor uns, dass der weit überwiegende Teil der Schöpfung Gottes auf der Gegenseite des Feindes, der Macht des Todes steht. Und wenn der Herr einmal alle Glaubenden und Heiligen aufnehmen und in den Himmel führen will, dann müsste doch eigentlich, so habe ich nachgedacht, der Feuersee als letzter Aufenthaltsort der gottlosen Geschöpfe 100- und 1000-mal größer sein als der Himmel. Weil ja dann vielleicht 90% aller Geschöpfe dort zu finden wären. Mal drüber nachgedacht, der Feuersee müsste potenziell viel größer sein als der Himmel. Und diese schreckliche Feuerstätte und sein Behälter war ja kein späterer Anbau, der durch den Einbruch der Sünde notwendig wurde, sondern er war von Anfang an, eigentlich vor dem Anfang und Beginn einer Schöpfung, projektiert und einkalkuliert. Aber ich sag schon, wer denkt schon heute noch darüber nach? Der Tod soll einmal vernichtet werden, so sagt man. Das soll nicht mehr sein. Und was wird denn aus den anderen Milliarden Bewohnern des Feuersees? Werden die auch umgebracht? Werden die umgebracht werden müssen? Oder verschwendet Gott seine Liebesglut für einen Höllenort von Ewigkeit zu Ewigkeit? Alle Abläufe der Äonen und der gesamten Weltallgeschichte im Heil und im Unheil waren fester Bestandteil des Vorsatzes und des Schöpferplanes unseres Gottes. Und welches Ziel dieses gigantische Schöpfungsunternehmen haben soll, wird sich doch nicht erst am Ende zeigen mit dem frommen Spruch, der Herr wird schon wissen. Nein, das war schon vor Beginn und Werden des ersten Staubkörnchen unmissverständlich im Plan Gottes verankert und festgelegt. Darüber denken wir nach, wenn wir von der Entfaltung der Herrlichkeit Gottes im Ablauf der Zeitgeschichte zu sprechen haben. Das All ist, das leben wir, das ist aus Gott, durch ihn und zu ihm verklärt, wieder zurück. Und in uns hineinnehmen. Nicht nur der Sohn war sein Herzensanliegen, bevor er begann, alles aus sich herauszustellen, sondern auch seine Söhne. Und da handelt es sich ja nicht um Engel, sondern um Glieder eines Leibes, der zu Christus, dem Sohne, passt. Kann das sein? Ich frage hinein, kann das sein, dass unsere menschliche Existenz dort schon im Herzen Gottes seinen Bestand hatte? Epheser 4, wie er uns auserwählt hat, als wir uns bekehrt und für ihn entschieden haben. Wie er uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, vor dem Niederwurf des Kosmos, dass wir herausgestellt sind, tadellos sein vor ihm, in Liebe, und hat uns zuvor bestimmt, dass wir das zuvor bestimmt oder vorherbestimmt hat, zur, nicht in den Himmel, zur Sohnschaft. Zur Sohnschaft. Das zuvor und das vorher, wo können wir denn das einordnen? Doch nur vor der Grundlegung des Kosmos. Durch Jesus Christus, für sich selbst, nach seinem Wohlgefallen, seines Willens. Und es war nun das Erste, was wir uns angeschaut haben. Es war der einzig und allein existierende Gott, der Allerhöchste, der Allesvermögende, der Allgegenwärtige, der in einem unzugänglichen Licht seine Wohnung hat. Und nun wechseln wir auf die Ebene des Vaters und des Sohnes. Es ist ein Unterschied, ob wir von Gott reden oder von dem Vater. Da schrieb mir eine Schwester ganz aufgeregt: Der Vater unseres Herrn Jesus ist der Heilige Geist. Steht doch in der Bibel. Die Maria wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes gezeugt. Der Vater unseres Herrn ist nicht er, sondern der Heilige Geist. Es gibt Wurzelbäume, die Gläubige schlagen, dass da nimmt einen der Verstand. Liebe Geschwister, ich hätte keine Zeit, eine Stunde zu predigen. Ich müsste eigentlich die ganzen Fragen beantworten, die ich über E-Mail gestellt bekomme. Ich würde nicht fertig, aber es geht einfach nicht. Wir wechseln Vater und Sohn. Und die erste Gottestat der Entfaltung der Herrlichkeit Gottes, das war nicht die Schöpfung, sondern die Zeugung seines Sohnes. Mit der Zeugung seines Sohnes aus dem Vater heraus begann der entworfene Schöpfungsplan Gottes Gestalt anzunehmen. Ich habe sehr klar formuliert. Erst nicht nach der Existenz des Sohnes Gottes entstanden die Himmel und die Erde, der Raum. Noch. Erst nach der Existenz des Sohnes Gottes entstanden die Himmel und die Erde, der Raum, die Materie und die Äonen, die Heere der Himmel, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Wir sind nun in der Betrachtung da angelangt, wo der Vater und der Sohn alles besprochen und beschlossen haben, was durch ihn dem Sohn ablaufen und zur Ausführung gelangen soll. Und Gott, der Vater, machte seinen Sohn auch zum Schöpfer. Bevor wir aber uns diese Schöpfung anschauen, lernen wir noch aufzumerken auf Aussagen und Handlungen, die beide, der Vater und der Sohn, gemacht haben. Bevor Schöpfung wurde, da nehmen wir den Begriff Geheimnis heraus. Dem aber, dem Gott und Vater, 60 Jahre überlesen, unseres Herrn Jesus Christus, unser Herr, der hat dem Allerhöchsten zum Gott und zum Vater. Das ist einmal ein neues Denken. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der euch berufen und befestigen verbarg nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesu Christi, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in äonischen Zeiten oder in allen Zeitabläufen der Äonen verhüllt und verschwiegen war. Seine eigentlichen und letzten Absichten waren keinem Geschöpf je bekannt. Kolosser 1, 26, das Geheimnis. Also Geheimnis ist etwas Verhülltes, wo keiner reinschauen darf. Das hat er verriegelt, da durfte niemand rein. Das Geheimnis, welches von den Äonen und Generationen her verborgen war. Jetzt aber, ich hoffe, ihr habt euch das jetzt angemalt. Das ist eine ungeheure Heilsgeschichte, die Zeitenwende aus der Verbogenheit, aus dem Verhülltsein heraus, jetzt aber und heute nur seinen Heiligen, nicht den anderen. Was wollen die anderen mit dem Geheimnis? Seinen Heiligen, die den Trägern seines Geistes, die Glieder an dem Leibe des Christus, denen ist es bekannt. So steht es da. Kundgetan, bekannt gemacht, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen. 2. Timotheus 1,9, der uns errettet hat und berufen hat mit einem heiligen Beruf, nicht nach unseren Werken, nach unseren Leistungen, nach unseren Begabungen und Fähigkeiten, sondern, was war die Motivation? Wieso konnte, bevor die Schöpfung gebaut wurde, er uns schon hineinnehmen als Glied in dem zukünftigen Körper des Christus? Das steht da. Nach, bitte? Nach seinem Vorsatz und seinem Wohlgefallen. Der Vorsatz, den er sich vorgenommen hat. Und den hat er gefasst, wann, liebe Geschwister? Wenn sich die Frommen bekehrt haben, ihre Entscheidung für Jesus getroffen haben. Vor den Äonen wurde Gnade für diese kleine Gruppe und Schar bereitgestellt, dass, wenn sie dann in die irdische Existenz hineintreten, vom Evangelium erreicht werden und dieses Geheimnis fassen können. Erster Korinther 2, natürlich reden wir. Paulus sagt, wovon reden wir denn? Wovon reden wir denn, wenn wir zusammenkommen? Natürlich, wenn wir nach einem Jahr hier zusammenkommen, da reden wir natürlich, was da alles gelaufen ist. Die Zusammenbrüche und Knochenbrüche und was da alles. Voller Ohnmacht. Also das Alter ist schon schwer zu bewältigen, liebe Geschwister. Und wenn uns dann noch ein bisschen Luft gegeben ist und wir auch die Kräfte haben, liebe Geschwister, wo sollen wir denn unser Leben verschwenden? Sagt mir doch das mal. Wenn nicht unter den Geschwistern mit einem Evangelium. Und ich habe es vor der Treppe vorhin gesagt. Ich hatte die Wahl, nach Israel mit Karl Leier zu gehen. Israel. Ich habe aber Sibirien vorgezogen. Weil ich dort gewusst habe, dort sind Menschen, zwei Gemeinden mit diesem außergewöhnlichen Evangelium. Was als Irrlehrer in Deutschland und in ganz Sibirien verschrien wird als die Friesenlehre. Das wollte ich wissen. Das wollte ich wissen. Wie kommt das Evangelium von Deutschland nach Sibirien? Das wollte ich wissen. Und das jetzt, heute und diesen Tagen, Geschwister, die wir damals vor 22 Jahren in Sibirien getroffen haben, hier sind, das ist, ihr könnt das nicht vorstellen, was das auch für mich bedeutet. Ihr habt mich sehr erquickt, liebe Geschwister. Wir reden, was steht, Paulus? Natürlich auch über das Wetter und vor allen Dingen über die Politik. Nur selbstverständlich reden wir über die Politik. Die Frommen, die sind so fromm, da soll keiner mal über die Politik reden. Selbstverständlich, was haben denn die Leute gemacht, wo Hitler war? Die haben alle geschrien, Heil Hitler, ein 90 Millionen Volk. Da muss man doch endlich mal Position beziehen, wo das alles hingeht. Wir können die Politik nicht ändern, auch den Lauf der Politik nicht. Aber zu wissen, wo ein Fluch, den Gott über ein Volk gesprochen hat, darüber bin ich mir im Klaren. Da kann man beten, wie man will. Wenn Gott die Geschichte auf Fluch gestellt hat, dann kann gemacht werden, was gewollt. Dann geht's zu weit. Ja, wovon reden wir? Wir reden Weisheit. Ja, Weisheit unter den Gereiften. Nicht Weisheit dieses gescheiten und verborgenen Äons dieser Zeit, sondern was reden wir? Wir reden die verborgene Weisheit Gottes, die er vor den Äonen bereitgestellt hat, hören wir gut zu unserer Verherrlichung. Es haut einen doch um, oder? Habt ihr noch Luft zum Atmen, was das bedeutet? Was wir eigentlich in den Augen Gottes darstellen und sind, liebe Geschwister. Für dieses Evangelium gehört Leidenschaft, das sage ich jeden Einzelnen. Von wegen runterleiern, dass Gott im Ende auch mal alles in allen ist. Von wegen. Dazu gehört Leidenschaft. Dazu zu stehen und zu kämpfen. Und sich auseinanderzusetzen. Und was denkt ihr, warum ich mitten im Sozialismus eine Bibelrüste hier versucht habe anzuleiern, damit die Heiligen mit diesem Evangelium verheißen ist zu unserer Herrlichkeit. Ja, Römer 8, denn welche er vorher erkannt, die hat er auch zuvor bestimmt, nicht in den Himmel. Liebe Geschwister, ich verwehre, dass uns dieses Gebet je über die Lippen kommt. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist wohl das Letzte. Er hat uns zuvor bestimmt, für das Ebenbild des Christus, seines Christus gleichgestellt zu werden. So steht es doch da. Das Ebenbild des Sohnes, gleich zu sein, ist doch nicht auszudenken. Schaut euch doch an. Und wenn ich hier reingucke und sehe den erbärmlichen Haufen, ich mit eingerechnet, gleich dem Christus, das hält sich doch gar nicht aus. Liebe Geschwister, warum lassen wir eine solche Dimension göttlicher Herrlichkeit nicht in unser Herz entfalten? Warum nicht? Warum haben wir nur mit uns zu beschäftigen und zu klagen und zu... Ist ja wahr, dass wir manchmal zusammenbrechen, aber es muss doch aus der Verdorbenheit und der Ohnmacht unseres Körpers die Herrlichkeit Gottes durchdringen, muss doch zu sehen sein. Wenn mein letztes Wort wäre das Geld, dann braucht ihr mich überhaupt nicht zu begraben. So eine Schande ist das. Aber das hat es ja gegeben, Verkündiger. Das letzte Wort, bevor es abgeht. Ich brauche Geld. Damit können wir das Evangelium ja vergessen. Wurzeln schlagen für dem Evangelium. Ja, gleich zu sein. Welche aber zuvor oder vorher bestimmt hat, die hat er berufen. Die ruft er heraus. Und nur die allein finden heute zum lebendigen Glauben. Kann ich den Satz so stehen lassen? Nur die vorher bestimmt sind für den Christus, die werden auch heute gläubig. Na, ihr guckt mich ganz schief an. Ja, und welche er berufen hat, diese. Die macht er so sauber. Er rechtfertigt sie. Das nicht mehr zu finden, nichts für die ganzen Schandtaten, die wir getan haben. Ob Glaube, Unglaube, was da alles läuft unter der Firma der Gläubigen, das hält man nicht mehr aus. Ja. Nichts mehr zu sehen. Alles. Die macht er auch gerecht. Und die er gerechtfertigt hat, was macht er mit denen? Liebe Geschwister, das ist doch unsere Zukunft. Die macht er so schön und kostbar und herrlich wie sein Sohn. Das ist nicht nur ein leeres Wort, sondern das ist eine Realität. Das ist eine Energie, die uns zuströmt, wenn wir es zulassen, dass die Herrlichkeit sich in unser Leben entfalten kann. Und wir fragen erneut, wann erfolgt dieses vorher und das zuvor? Das alles lag in Gott, auch als Geheimnis verborgen, vor allen Äonen, und trat erst heraus, als die Schöpfung ins Dasein gestellt wurde und die dafür bestimmte Zeit erfüllt war. Wenn die Zeit war reif, da wurden wir zum Glauben geführt. Zuallererst am Uranfang steht Gott als der Allerhöchste vor uns, dann der Sohn und dann die Söhne. Und erst danach kommt die Schöpfung. Können wir uns die Reihenfolge mal merken und einprägen? Christus, der Sohn, als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. So steht es da. Denn durch ihn, den Sohn, sind alle Dinge das All geschaffen worden. Die Himmel und das, was auf Erden ist, Sichtbares, Unsichtbares, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Fürstlichkeiten, die Gewalten, alle Dinge durch ihn, für ihn, auf ihn hingeschaffen. Und er ist vor allem und alle Dinge, das All besteht zusammen, durch ihn haben seinen Bestand. Verstehen wir, das ganz Wesentliches, Entscheidendes passierte, bevor 1. Mose 1 geschah und diese Aussage vor der Schöpfung der Himmel und der Erde nicht mit Beginn und dem Anfang sein kann, weil das Wort Gottes Aussagen macht, die uns in einen voräonischen Zustand führt. Im Anfang war das Wort, der Logos, die Rechnung, der Sohn. Und der Sohn war bei Gott hingewandt, zu Gott hingewandt. Und Gott war wie das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe, das Wort, der Sohn, ist auch nicht ein einziges Gen. Also der Grundstein des biologischen Lebens. Nichts, nichts, gar nichts. Kein Staubkörnchen. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe denn der Kosmos war. Aha. Die Herrlichkeit des Sohnes, bevor der Kosmos war. Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und noch einmal, das Lamm, was zuvor erkannt ist, bevor Grundlegung der Welt, bedeutet er eigentlich Kata herab, Bolle von oben herabgestürzt werfen. Vielleicht erinnert das an 1. Mose 2. Und die Erde wurde ein Chaos. Sie wurde zertrümmert. Sie wurde ohne Leben, ohne Geist. Ja, und da steht da, bevor der Kosmos gelegt wurde, war ich als Lamm bereit, um am Kreuz zu sterben. Das sind alles Zeugnisse einer Präexistenz des Sohnes, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Wir werden nur dann unser irdisches Leben verstehen und begreifen, wenn wir die Gedanken und Willensentschlüsse Gottes mit uns und seiner Schöpfung erkennen. Nur dann. Sonst haben wir nur Fragen und Anklagen. Aber ich bin hineingeordnet, bevor der Kosmos war, bevor das schöne Erzgebirge entstand. Die Tiere, die Blumen, alles, alles. Schon zuvor. Da wir nicht irgendwie der Zeit nach entstanden sind, sondern in Gottes Herzen und seinem Liebesvorsatz einen Platz hatten, bevor die Schöpfung entstand und geschaffen wurde, das füllt uns mit unbeschreiblichen Kräften göttlichen Lebens. Ich bete für mich und bete für alle Heiligen. Ja. Nicht nur für den kleinen Kreis in Dorf Chemnitz und diesmal für die Geschwister aus ganz Deutschland. Nein, bitte, liebe Geschwister, der Vater hat die Gesamtheit der Gemeinde im Auge. Er hat sie gesehen und er hat jeden Einzelnen bestimmt als Glied, unersetzlich, unauswechselbar für den Christusorganismus. Warum wird in der Verkündigung kaum darauf hingewiesen und warum tut sich die Gemeinde so schwer beim Lesen des Wortes darauf zu achten? Das ist meine Frage. Könnt ihr ja verstehen. Wie können wir aufatmen, wenn über unsere menschliche Existenz und das geistliche neue Leben Aussagen gemacht werden, die uns den eigentlichen Ursprung, den Anfang und Ausgang unseres Daseins aufzeigen? Ich kann es nicht anders euch mitteilen. Darauf eine Antwort zu finden, ist wesentlich, ist wichtig. Denn es mag im Himmel und auf Erden viele Götter, Idole geben. Wir haben zwei Themen, die Himmel und was da los ist. Es mag im Himmel, in der Himmelswelt, in der Dimension, die für uns unsichtbar ist, Götter, Idole geben, Herrschaften. Aber für uns, ich habe vergessen, denn es mag im Himmel und auf Erden viele Götter, Idole, super, richtig. Ja, für uns als Menschen in Christo, gibt es keine Idole. Ne. Weit fliegen wir wieder von wegen. Liebe Geschwister, loslassen. Ein Ehepaar verzieht von einem Ort zum anderen. Eigentlich abgesichert. Mit einer Eigentumswohnung. Zwei alte Leute. Fast 90. 105 Quadratmeter. So, verzieht. Und weil sie so viel Gerümpel haben, in Anführungsstrichen, gesammelte Werke von Eltern und Großeltern, muss ja alles muss ja alles aufgehoben werden, ist alles wertvoll und wichtig. So. Haben sie sich ein Haus gekauft, damit der Plunder überall untergebracht werden kann. Da kommen wir doch zum Nachdenken. Was ist denn da übrig von dieser göttlichen Substanz? Sag mir das mal. Wenn ich das in der Zeit, wo ich eigentlich jeden Tag nach oben gehen kann. Auf Erden gibt es viele Götter, im Himmel auch, aber für uns, wer ist da uns? Das sind nicht die Leute draußen, das ist die Zentralgemeinde, die hier versammelt ist und die noch draußen irgendwo einzeln leben. Für uns aber gibt es nur, was? Einen Gott und Vater, aus dem das ganze All ist und wir aus ihm. Und für uns oder für die, die es betrifft, gibt es auch nur einen Kyrios, einen Herrn, Jesus Christus, durch den das ganze All geworden ist und wir durch ihn. Das ist ganz einfach. Zusammengeschnitten, diese Stunde auf diesen Vers. Da gehen nicht nur Welten auf, sondern da gehen auch Zellen auf. Verschlossene Zellen. Ihr wisst ja, unser Kopf besteht aus Zellen, da gibt es so viele Zellen, Milliarden, Millionen, Billionen Zellen in uns. Und wann werden wir bereit sein, dem Herrn zu sagen, lieber Vater im Himmel, ich möchte, dass dein Christus mich als Wohnhaus völlig durchwohne. Jede einzelne Zelle, die da lebt und regt und pulsiert, darf da betroffen sein. Ich habe versucht, euch das in mir Bekannte und das Aufgespeicherte in Jahrzehnten anhand der Schrift ein klein wenig deutlich weiterzugeben. Es ist der heilsgeschichtliche Weg bei der Entfaltung der Herrlichkeit Gottes im Ablauf der Äonengeschichte. Wir haben ja in Dorf Chemnitz alle 14 Tage Bibelkreis und da behandeln wir eben parallel auch dieses Thema. Und da sind wir nun schon zum 17. Mal beieinander. Und da waren wir vergangenen Sonnabend bei der 70. Jahrwoche angelangt. Die Entfaltung der Herrlichkeit. Ein Panorama, was vor unserem geistlichen Menschen abläuft und wo wir erquickt und gestärkt werden im Glauben, diesem einen Gott und Vater zu gehören, durch Jesus Christus ihm zu dienen. Zuallererst am Uranfang steht Gott als der Allerhöchste vor uns, dann der Sohn und die Söhne und erst danach kommt die Schöpfung. Und so wie alles aus Gott nicht auf einmal herausgetreten ist, gibt es einen langen Weg der Geschichte und der Heilsgeschichte dieses Kosmos, bis alles, aber verklärt und lebendig gemacht, wieder zu ihm zurückläuft oder in ihm hineinführt. Auf das, zum Schluss, geht doch gar nicht anders. Gott sei alles in allem. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns die Gnade und die Kraft gegeben hast, durchzuhalten, auch wenn es warm ist und auch konzentriert, uns konzentrieren lassen. Wir danken dir, dass es so köstlich ist, dein Wort zu hören und zu dir zu bitten, dass du das in uns auch vollführst, was du dir vorgenommen hast. Wir sind ganz offen. Und sagen auch unserer Mangelhaftigkeit, dieses lange Stehenbleiben, das Verharren in diesen zeitlichen Dingen, das doch nur Bluff ist, das tut uns dann weh, wenn wir merken, was du uns an Stelle hättest können geben und schenken als unverderblicher Besitz. Und jetzt dürfen wir dir danken, dass wir ein Bett haben, wo wir uns niederlegen können und wo du uns auch Erquickung schenkst im Schlaf. Sei besonders Schutz für uns und auch für dieses Haus und erstatte du auch die Kräfte, die wir heute ausgegeben haben. Und lass uns morgen wieder erwachen zu einem Tag mit der Freude, miteinander dich zu preisen für die Gütigkeiten und die Freundlichkeiten und die Gnade deines Wortes und deines Christus. Hab herzlich Dank. Amen. Amen.